Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin bei dem Thema hier ja völlig fehl am Platze, aber ich war schon eingeteilt, als wir uns das Thema überlegt haben. Da konnte ich dann nicht mehr sagen, ich mach's nicht. Naja. Gleichberechtigung herrscht bei mir, aber wenigstens beim Fußball. Ich ignoriere die Frauenfußball-EM genauso wie die Männer-EM. Sie werden beide fair gleich ignoriert von mir. Naja, wenn wir jetzt auf 2000 Jahre Christentum zurückblicken, dann müssen wir ehrlicherweise einräumen, dass diese Gleichberechtigung, die bei mir beim Frauen- und beim Männerfußball herrscht, nicht überall herrscht. Und dass Frauen auch in einem Großteil dieser 2000 Jahre Christentumsgeschichte nicht wirklich gut wegkommen. Jahrhundertelang, besonders im finsteren Mittelalter, beschränkte sich die Predigt der Kirche in Bezug auf Frauen vor allen Dingen auf die vermeintliche Tatsache, dass Evas unbedachtes Apfelessen, natürlich war es im Mittelalter ein Apfel, den Menschen zu einem Leben in Sünde außerhalb des Garten Edens verdammt hat. Und wenn die Pfarrer des Mittelalters nicht gerade darauf rumritten, dass die Frauen uns alle verdammt haben, dann ritten sie auf Paulus rum, der sagte, die Frau möge schweigen. Das Paulus-Aussage zum Geschwätz der Frauen im Gottesdienst auch einen Kontext hat, das haben die alle geflissentlich ignoriert. Aber noch heute ist die Leitlinie der größten Kirche der Welt, nämlich der katholischen, dass Frauen für die wirklich wichtigen Ämter in der Kirche nicht qualifiziert sind. Warum? Weil sie Frauen sind. Und irgendwo in der Bibel steht angeblich, dass der liebe Herrgott bestimmt hat, dass nur Männer Priester werden können. Ich habe die Stelle noch nicht gefunden, aber unser Bund ist ja da schon ein bisschen weiter als die katholische Kirche. Wir haben vor ein paar Jahren, ich glaube 23 oder so war es, immerhin 30 Jahre Frauenordination gefeiert. Da haben wir uns alle fröhlich auf die Schulter geklopft. Traurige Realität ist, dass es immer noch ein gutes Drittel der Gemeinden in unserem Bund gibt, die nicht bereit sind, eine Frau als Pastorin einzustellen. Aber zu Beginn dieses Jahres lernte ich im Rahmen des ACK Neujahrsgottesdienstes eine ganz liebe, nette Frau kennen, Oberkirchenrätin im Ruhestand der evangelischen Kirche. Und während der Predigt kam dann raus, dass diese Oberkirchenrätin der Landeskirche eigentlich baptistische Wurzeln hat. Und dann schauten Katharina und ich uns nach dem Gottesdienst an und wir hatten so eine Ahnung, warum sie in die Landeskirche übergetreten ist. Weil das nämlich noch genau einer der Jahrgänge ist, wo Frauen bei uns im Bund eben nicht in den pastoralen Dienst gehen durften. Sie war ein paar Jahre zu früh geboren, um in unserem Bund Präsidentin oder Generalsekretärin werden zu können. Das ist ja so das, was man mit einer Oberkirchenrätin am ehesten vergleichen könnte. Trotzdem tolle Frau, hat eine tolle Predigt gemacht. Die Bibel gibt in meinen Augen ein anderes Zeugnis, wenn man sie aufmerksam genug liest. Da wäre zum Beispiel Miriam, die als Prophetin immerhin eine Schlüsselrolle in der Exodus-Geschichte einnimmt. Oder Deborah. Die war nicht nur Prophetin, nee, die war nebenbei auch noch Richterin in vorstaatlicher Zeit des Volkes Israel. Und sie hat maßgeblich mit ihrem Handeln dafür gesorgt, dass das Volk Israel nicht von äußerlichen Feinden vernichtet wurde. Esther, Königin, die Xerxes von einem Völkermord an ihrem Volk abbringen konnte und ohne die das Volk Israel nach dem babylonischen Exil wohl nicht mehr zurückgekehrt wäre. Auch im Neuen Testament finden wir sie, Lydia, die Purpurhändlerin aus Philippi, oder Phoebe, die Diakonin aus Rom, ohne die Paulus vielleicht nie all die Dinge erreicht hätte, die er auf seinen Missionsreisen erreicht hat. Maria Magdalena, lebhafte Zeugin von Jesu Wirken und Auferstehung und eine der ersten, die gemeinsam mit den 12 Aposteln die Botschaft von der Liebe Gottes weitergetragen hat. Und ganz nebenbei die erste, die Jesu Auferstehung bezeugen durfte. Und mit Sicherheit gab es im Neuen Testament noch viele, viele Frauen, die nur deswegen nicht im Neuen Testament stehen, weil das Neue Testament von Männern geschrieben wurde. Und dann haben wir da Ruth. Ruth, die Moabiterin, die aus Liebe zu ihrer Schwiegermutter auch die Liebe zu Gott gefunden hat und damit nicht nur als Frau, sondern auch als Ausländerin, als nicht jüdisch geborene Frau eine Schlüsselrolle in der Geschichte Israels einnimmt. Das Buch Ruth, das sind gerade mal 4 ganz entspannte Kapitel. Die schafft man sich mal morgens früh beim Kaffee oder Tee statt der Tageszeitung oder dem Instagram-Feed anzuschauen. Je nachdem, wenn man das Telefon mit aufs oder die Bibel mit ins Bad nimmt, dann schafft man das auch während anderen Dingen. Das schafft man so. Das sind nur 4 kurze Kapitel, die schafft man. Den ersten Abschnitt haben wir ja gerade schon in der Lesung gehört, das ist gewissermaßen die Einleitung. Wie kommt es überhaupt dazu, dass Ruth und Naomi sich kennenlernen und Ruth und Naomi gemeinsam nach Bethlehem ziehen? Es geht dann weiter damit, dass Naomi all ihre Altersweisheit einsetzt, damit Ruth den entfernten Verwandten Boas unsterblich in sich verliebt macht und dafür sorgt, dass Boas den Ackerteil seines entfernten Verwandten Elimelechs kauft und Ruth heiratet und Naomi mit aufnimmt und Naomi wird dann fröhliche Großmutter und Happy End, alle sind glücklich. Und dieses Buch verrät uns viel über die Rolle der Frau damals, welche Traditionen und Bräuche es im Umgang mit Frauen und insbesondere auch mit Witwen gab. Aber eben auch, dass die Rolle der Frau in den Augen der Männer damals und auch in ihrer Selbstbetrachtung vor allem eine bestimmte Rolle war, nämlich die Rolle der Kindermaschine. Kinder kriegen, das war Hauptaufgabe der Frau und dem Mann Stammhalter zeugen. Ihr habt es gerade in der Vorgeschichte, in der Lesung gehört. Nun, Omi selbst ist es ja, die sich gegenüber ihren Schwiegertöchtern ganz klein macht und sagt, mein Wert ist doch dadurch geschmälert, dass ich keine Söhne mehr zur Welt bringen kann, die euch heiraten könnten und ihr solltet gar nicht mit mir kommen, weil ich kann ja keine Kinder mehr kriegen, ich kann keinen neuen Mann mehr kriegen. Was wollt ihr noch bei mir? Ich bin doch nichts mehr wert als Frau. Das ist eine harte Aussage. Vor allem, wenn man die über sich selbst trifft. Was für eine Gesellschaft ist das, in der man seinen Selbstwert davon abhängig macht, ob man noch Kinder kriegen kann? Und auf den ersten Blick ist auch die Rolle der Ruth ja vor allem die einer Frau, wie sie damals von Männern am liebsten gesehen wurde. Sie wirft sich Boas buchstäblich vor die Füße und bringt ihm am Ende einen Sohn, einen Stammhalter zur Welt. Immerhin muss man sagen und anmerken, dass Ruth in der Ahnenlinie der Bibel eine ziemlich wichtige Rolle einnimmt an dieser Stelle. Sie bringt Boas nicht einfach nur einen Stammhalter zur Welt, sie ist die Urgroßmutter von David, dem großen König, dem Maßstab, an dem der Messias gemessen werden soll und damit dann ja auch Vorfahren von Jesus. Wäre Ruth mit ihrer Leidensgenossin Orpa umgekehrt, würde die Bibel an dieser Stelle einfach enden. Das ist die Bedeutung von Ruth in der Ahnenreihe der Bibel. Liebe Geschwister, warum suche ich mir denn jetzt so einen Text aus? Warum nehme ich nicht einen Text, in dem so eine starke Frau ganz rebellisch aus den klassischen Geschlechterrollen ausbricht und heroisch all den männlichen Heroen gleich den Tag rettet? Es liegt so ein bisschen daran, dass ich den Subtext von Ruth so gerne mag. Man muss ja auch mal zwischen den Zeilen lesen, ne? Und das liegt nicht nur daran, dass Ruth so ein grandioses Buch gegen Ausländerfeindlichkeit und für mehr Flüchtlingshilfe ist. Man muss ja immerhin bedenken, dass am Anfang des Buches Naomi und ihre Familie die Wirtschaftsflüchtlinge sind, die nach Moab gehen und denen da geholfen wird. Und in der zweiten Hälfte des ersten Kapitels ist Ruth dann auf einmal die Ausländerin, die sich in Bethlehem integrieren muss und dann einen so wichtigen Platz in der Ahnenreihe der Bibel findet. Es ist ja sogar so, dass es noch einen anderen Verwandten in der Geschichte gibt, der auch ein Anrecht auf diesen Acker gehabt hätte. Und der will den Acker plötzlich nicht mehr haben, als er erfährt, dass er dafür die Ausländerin hätte heiraten müssen. Sehr zu Boas Glück. Boas ist damit sehr glücklich, weil Boas hat sich unsterblich in die Ausländerin verliebt. Nein, ist es nicht nur dieses grandiose Buch gegen Ausländerfeindlichkeit, was ich in dem Subtext so grandios finde. Nein, ich finde, dieses Buch legt sehr schön dar, worauf es wirklich ankommt manchmal. Das fängt ja schon bei Naomi an, die sich im ersten Kapitel selbst so klein macht, die so fest davon überzeugt ist, dass ihr Wert als Frau, ja wahrscheinlich sogar ihr Wert als Mensch, gemeinsam mit ihrer Gebärfähigkeit verloren geht. Und dann liest man die Geschichte weiter und stellt fest, Naomi war nie wichtiger in ihrem ganzen Leben. Die immense Bedeutung, die sie in dieser Geschichte bekommt, liegt nicht in ihrer Gebärfähigkeit, sondern in ihren weisheitlichen, ja beinahe prophetischen Ratschlägen, dank deren Hilfe Ruth überhaupt dafür sorgt, dass Boas sich hoffnungslos in sie verliebt. Es ist Naomi, die ihr die ganze Zeit die Hinweise ins Ohr flüstert, was sie tun muss, wo sie hinzugehen hat, was sie zu sagen und zu reden hat. Die Weisheit ist es, die Naomi in dieser Geschichte stark macht. Und Ruth selbst ist ja nun mal eine besondere Frau unter den besonderen Frauen. Ne? All die großen und bedeutsamen Frauen sind hineingeboren in die israelischen Gesetze und Bräuche. Sie sind von Kind auf im Glauben an Gott erzogen worden und haben ihn und seine Gesetze nie auch nur in Frage gestellt. Ruth entscheidet sich aus freien Stücken für Naomi und für Gott. Ruth entscheidet sich aktiv dafür, sich unter all diese Bräuche und Gesetze zu stellen, die manchmal wirklich anstrengend sein können. Und Naomi selbst ist es ja sogar, die sie dazu drängt, doch gemeinsam mit Orpa nach Hause zu gehen. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Stelle. Ganz spannende Situation. Habt ihr mitgezählt, wie oft Naomi Ruth und Orpa nach Hause schickt? Nein, dreimal. Warum ist das interessant, dass Naomi Ruth und Orpa dreimal nach Hause schickt? Weil Naomi die Frau, Frauen sind ja im Judentum immer so ein bisschen, dürfen auch nicht Rabbiner werden, ne? Im klassischen Judentum. Aber alle Rabbiner beziehen sich im rabbinischen Judentum auf Naomi. Wenn man im rabbinischen Judentum als Nicht-Jude Jude werden will, dann gibt es dafür Traditionen, Rituale. Und Teil dieser Tradition ist es, dass der Rabbiner dir dreimal ausreden will, ins Judentum überzutreten. Du sagst, ich will Jude werden. Der sagt, nein, mach das bloß nicht. Geh nach Hause. Sagst du, ja, ich will wirklich. Sagt er, nein, mach das bloß nicht. Sagst du, ja, aber ich würde wirklich gerne. Sagt er wieder, nein, mach das nicht. Und erst wenn du dann nochmal Ja sagst, dann darf er die anderen Rituale durchführen und du kannst Jude werden. Und da beziehen sie sich auf diese Stelle. Das leiten sie aus dem Buch Ruth ab, dass man einen Konvertiten dreimal zurückzuschicken hat. Alle Rabbiner im rabbinischen Judentum handeln nach Naomis Handeln. Auch 1000 Jahre später noch. Kann man sich schon mal ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen, wenn man so eine Tradition etabliert hat. Ne? Orpa bricht nach dem zweiten Mal ein, aber Ruth nicht. Ruth bleibt standhaft. Und Ruth ist eine der wenigen Übertritte ins Judentum, die wir in der Bibel überhaupt finden können. Noch dazu ganz ohne Stimmen im Traum, ohne sprechende Donnerbüsche, ohne Engelsgestalten. Ruth findet ihren Glauben allein aus sich selbst und aus ihrer Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Und es ist am Ende übrigens auch diese Liebe und Loyalität zu ihrer Schwiegermutter und Gott, die Boas davon überzeugen, dass Ruth die perfekte Frau für ihn ist. Es ist nicht ihre exotische Schönheit. sagt zumindest die Bibel. Was ihn überzeugt, ist, wie sehr Ruth ihre Schwiegermutter liebt und Gott. Was mich aber wirklich begeistert und was ich für mich aus diesem Text mitnehme, sie handeln. Ruth und Naomi handeln eigeninitiativ. Die Männer in der Bibel, die brauchen immer erstmal so einen ausführlichen und förmlichen und äußerst dramatisch vorgetragenen Auftrag von Gott. Da kommt dann der brennende Dornbusch und sagt: Moses, ich habe dich ausgesucht. Oder es kommt der Traum und sagt: Jona, ich habe dich ausgesucht. Und was tun die Männer dann immer? Dann wird erstmal ganz viel lamentiert, wie schwer man es doch hat und wie anstrengend das Leben ist und überhaupt in Gottes Plan vorkommt, ist ja wirklich herausfordernd. Und wenn man manchen Hauptfiguren der Bibel zuhört, insbesondere im Alten Testament, dann könnte man schon mal auf die Idee kommen, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als von Gott auserwählt worden zu sein. Natürlich, wenn dann am Ende alles geklappt hat, dann sind immer alle heilfroh und dann wird gefeiert, als hätte man nie gezweifelt. David, der Nachfahre Ruths, der zählt ja als der große König. Wenn wir jetzt mal die ganzen Skandale beiseite lassen und uns nur auf sein Lamentieren beschränken, habt ihr mal gezählt, wie viele Klagepsalmen David geschrieben hat? Ja, der hat auch Loblieder geschrieben, aber auch eine Menge Klagepsalmen. Dafür, dass er es vom Schafhirten zum König geschafft hat, hatte der sehr viel zu klagen. Ist wahrscheinlich auch anstrengend, König zu sein. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf meinem eigenen Geschlecht rumhacken. Die Männer in der Bibel haben ja auch ein bisschen was geschafft. Sie sind ja vorangekommen, aber wir wollen uns ja heute auf Ruth und Naomi konzentrieren. Und ich finde es so schön, wie Ruth und Naomi nach Bethlehem kommen. Und ganz ohne Traum, ohne Stimmen, ohne göttlichen Auftrag, ohne brennenden Dornbusch, ohne Engel. Die machen einfach. Die machen. Und ganz am Ende dieses Machens von Ruth und Naomi, die einfach nach Bethlehem gekommen sind und gesagt haben, wir ergreifen jetzt die Initiative. Ganz am Ende dieses Machens kommt Jesus dabei heraus. Weil die beiden nicht darauf gewartet haben, dass Boas oder der andere Verwandte mal ihren Hintern hochkriegen und die Frauen da ansprechen. Wenn wir darauf gewartet hätten, dann würden wir heute noch auf Jesus warten, wahrscheinlich. Was nehme ich aus dieser Geschichte mit? Wenn Menschen sich für Gott entscheiden und aus ihrer Glaubensüberzeugung heraus aktiv werden, dann glaube ich fest daran, dass da Segen drauf liegt. Und dann denke ich, ist Gott das Geschlecht der handelnden Person völlig egal. Ich persönlich bin ja sowieso mehr ein Freund von Frauen in Leitungspositionen. Aus irgendeinem Grund komme ich mit denen besser klar. Aber wenn ich das mal ganz provokativ sagen darf, dass die Kirche jahrhundertelang und an manchen Orten bis heute noch davon ausgegangen ist, dass Gott irgendwie nur mit männlichem Bodenpersonal arbeiten kann, das beschneidet in meinen Augen halt auch so ein bisschen die Allmacht Gottes. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er oder sie oder Gott mit jedem Geschlecht arbeiten, mit jedem Menschen arbeiten, egal ob reich oder arm, egal ob frei oder unfrei, egal ob deutsch oder nicht deutsch, egal ob Mann oder Frau. Gott nimmt mit Freuden jeden Menschen an, der sich aus freien Stücken für Gott entscheidet und an seinem Reich mitbauen will. Und dann ist es eben auch die eingewanderte Witwe, die so ziemlich jeder Tradition entgegensteht, die für das größte Heil sorgt. Vielleicht nehmen wir alle etwas mit aus dieser Geschichte, von dem wir uns etwas abgucken wollen. Ich hätte einen Vorschlag. Initiative ergreifen und einfach mal machen. Amen.